Jesus, du hast eine Liebe, die unfassbar ist. Eine Liebe, die mein Herz ergriffen hat, aber die auch das Herz von jedem Einzelnen ergreifen möchte, der heute hier ist. Und darum bitten wir, deswegen sind wir hier, um auch in deine Liebe heute einzutauchen und zu erfahren, was du zu sagen hast, welche wunderbaren Pläne du für jeden Einzelnen hast. Herr, und wir möchten dir Liebe zurückgeben. Wir möchten nicht nur Liebe empfangen, ich möchte auch sagen, ich liebe dich. Jesus, du bist wunderbar. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich so sehr, dass du gekommen bist. Auch wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann wünschen wir dir, dass du dich richtig wohlfühlst und heute ja diese Liebe von Jesus erfahren kannst. Ich habe heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Und vielleicht ist es ganz gut, generell so im Gottesdienst mal Dinge mitzuschreiben oder auch mitzulesen, weil es ist ja nicht so, dass wir die Dinge alle so behalten. Ich bin zumindest so gestrickt, wenn ich nach Hause gehe, kann es durchaus sein, dass ich vieles wieder vergesse. Und nächste Woche weiß ich noch weniger. Und dann dachte ich, Mann, das war doch eine gute Predigt. Eine Möglichkeit ist, sie nochmal anzuhören auf unserer Webseite. livekirche.tv oder du kannst auch Notizen machen und das ist sicherlich der beste Weg. Ja, mitlesen ist auch ein guter Weg, Bibellesen hilft, das werden wir heute ganz besonders sehen. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, Kampf in der unsichtbaren Welt. Und wenn du heute hier bist, dann gibt es wahrscheinlich drei Reaktionen jetzt auf dieses Thema. Es könnte sein, dass du sagst, hab ich's doch gewusst. Genau deshalb sind die Christen so komisch, weil die glauben an irgendwie Himmel und Hölle und an diese ganzen komischen Dinge. Das ist doch eher so für Kinder, ne? Wenn wir über Geister reden, so Huibu und so, da haben wir doch nichts mit zu tun und Dämonen, ja, wir haben jetzt gerade den 11.11., sowas tritt man vielleicht an Karneval auf oder wenn es um Halloween geht. Vielleicht bist du skeptisch und sagst, die Christen spinnen, den Teufel gibt's doch gar nicht. Das ist doch irgendwas fürs Kasper-Theater, wo dieser Trottel da ständig verkloppt wird vom Kasper und zusammen mit dem Krokodil am Ende dann als der Depp dasteht. Oder die zweite Reaktion könnte sein, also ich kann mir schon vorstellen und ich weiß, da gibt es Dinge, die kann ich nicht erklären und die sind da und die wirken auch, aber irgendwie macht mir das Angst. Ich finde das komisch. Und ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Und die dritte Reaktion könnte sein, dass du sagst, endlich wird mal darüber gepredigt. Das wurde ja mal Zeit. So gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Dinge. Aber Fakt ist, wir leben in einer geistlichen Welt. Und wir leben in einer geistlichen Welt, in der eine Spannung ist. Da existiert eine große Spannung zwischen Gut und Böse. Und böse zwischen Gott und dem Widersacher Gottes. Und die Bibel sagt uns, dass es nicht darum geht, wenn wir irgendwo unterwegs sind und wenn wir Kämpfe haben, dass unser Kampf gegen Menschen ist, sondern es ist ein Kampf, der das Unsichtbare betrifft. Nicht überall da, wo Rauch ist, ist auch gleich das Feuer. Und wir wollen heute mal schauen, wo ist die Feuerstelle? Wo kommt das Feuer her? Und wir wollen die falschen Feuer löschen und das Feuer des Heiligen Geistes entfachen. Da, wo es drum geht, dass das, was uns gut tut, das, was uns Leben bringt. Wir haben gesungen in diesem einen Lied, in dem vorletzten Lied, ich spüre die Gegenwart des Herrn, ich merke, der Geist Gottes ist hier. Und das ist doch etwas Unsichtbares. Ich meine, normalerweise, wenn ich das auf dem Marktplatz sagen würde, ganz laut, dann würden die Leute doch sagen, hey, ne? Irgendwie was Falsches gegessen heute Morgen, gestern zu viel getrunken oder was ist los mit dir? Und wir singen das hier so selbstverständlich und ich singe das selbstverständlich, weil ich weiß, da gibt es eine unsichtbare Welt. Am einfachsten merken wir, dass es eine unsichtbare Welt gibt, wenn wir das Wort Angst betrachten. Wieso hat das was mit einer unsichtbaren Welt zu tun? In der geistlichen Dimension ist Angst ein ganz zentrales Thema, egal ob du dich als gläubig bezeichnest oder nicht. Mit Angst haben alle Menschen zu tun. Es gibt eine positive Form der Angst, die uns zur Vorsicht bringt. Aber in der Regel ist Angst ein absoluter Leidenschaftskiller. Und die Bibel sagt, das Gegenteil von Angst ist was? Liebe, genau, da habe ich irgendwas gehört. Liebe ist das Gegenteil von Angst. Wer Angst hat, kann nicht lieben. Angst tötet jede Liebe. Angst ist eine geistliche Macht und sie kommt niemals von Gott, denn Gott ist Liebe. Jawohl, Gott ist Liebe und deswegen kann Gott keine Angst machen. Das ist zwar so, dass wir das durchaus kennen, vielleicht von früher oder von manchen Predigten. Da wird so ein Gott gepredigt, der seinen Finger erhebt und der nur aufpasst, dass du was falsch machst. Aber das ist nicht der Gott, den ich in der Bibel finde. Angst ist Teil einer geistlichen Welt, einer geistlichen Dimension und wir haben alle damit zu tun. Und Angst ist das Gegenteil von Enthusiasmus. In der Bibel finden wir dieses Wort Enthusiasmus, wir werden das vielleicht mit Leidenschaft übersetzen. Aber Enthusiasmus, dieses Wort, was wir im griechischen Text dort finden, heißt entheos. Das heißt, theos steht für Gott und en steht für in Gott. Oder man könnte auch sagen, als der von Gott Erfüllte oder von Gott Ergriffene. Und das ist auch das Gegenteil. Wenn du von Gott ergriffen bist, hast du keine Angst. Und wenn Angst in dir ist, bist du nicht von Gott ergriffen. Die Bibel sagt uns das ganz deutlich in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Also die Bibel, das Wort Gottes, spricht ganz klar von einem Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und die übermächtige Angst in unserem Leben hat in der Regel geistliche Ursachen. In Markus Kapitel 5 finden wir etwas, was Jesus sagt zu jemandem, der auch in Gefahr stand, in große Angst zu kommen, weil es nämlich um Leben und Tod ging in einer Situation. Und Jesus sagt zu ihm: Hör nicht auf die Leute, hab keine Angst, vertrau mir, glaube nur. Ohne Jesus bist du mit deiner Angst allein. Es ist ein bisschen hallig, du müsstest einen ganz kleinen Tick leiser machen. Ohne Jesus bist du mit deiner Angst alleine. Und das ist schon ein Grund, sich dem mal zu öffnen und zu sagen, was hat dieser Mann heute Morgen mir zu sagen? Welche Dinge kann er mir weitergeben, die mir helfen, mit meiner Angst klarzukommen? Es gibt zwei Reiche in der unsichtbaren Welt. Und zwar einmal das Königreich Gottes, oder die Bibel nennt es auch das Königreich der Himmel. Und das ist etwas, wenn wir merken, wenn Jesus Christus gekommen ist und sagt, mit mir ist das Reich Gottes gekommen, dass Menschen verändert werden. Menschen, die sich gehasst haben, können sich auf einmal lieben. Menschen, die betrogen haben, sagen, ich gebe das zurück, ich werde mein Leben ändern und ich lebe ab heute mit dir. Menschen, die krank sind, werden gesund. Menschen, die voller Schuld und voller Sünde sind, erleben, dass Jesus sie frei gemacht hat und sie können im wahrsten Sinne des Wortes aufstehen. Da war ein Lahmer, der zu Jesus gekommen ist, der nicht gehen konnte. Und das Erste, was er zu ihm sagte, ist, deine Schuld ist dir vergeben. Es lag eine Schuld auch auf diesem Menschen, die auch sein ganzes Leben mit ihm gegangen ist. Ich weiß nicht, ob die Ursache war für seine Lahmheit, aber diese Schuld hat ihn sein Leben lang begleitet. Und das hat Jesus zuerst weggenommen. Und dann sagt er, und damit du auch siehst, dass der Sohn Gottes Sünde vergeben kann, steh auf und geh. Das ist das Reich Gottes. Und dann gibt es das Reich des Widersachers, wo Dämonen und finstere Kräfte wirken. Und ich will auch hier heute gar nicht so irgendwie angstvoll und spooky darüber reden, aber es ist einfach Fakt, die Bibel spricht darüber. Wenn wir Epheser 6, Vers 12 aufschlagen, dann lesen wir, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen die Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und das sind eben keine Karnevalsfiguren, sonst wäre unser Leben viel einfacher. Es geht hier um Mächte, Fürsten der Finsternis, nennen sie Dämonen, nennen wie immer du sie willst, aber es sind geistliche Kräfte. Und wir sind umgeben von diesen Kräften. Wir sind umgeben von Dingen, die wir nicht sehen können. Weißt du, dass wir umgeben sind von einer beständigen radioaktiven Strahlung? Unentwegt? Und weil wir eine Erdatmosphäre haben, die uns schützt, schadet uns diese Strahlung nicht. Wenn aber diese Strahlung zu stark wird, dann richtet sie in uns Schaden an. Und wenn du einer zu hohen Dosis ausgesetzt bist und dich nicht schützt, dann wird sie dich krank machen und am Ende töten. Überall passiert das, wo Unglücke geschehen, mit radioaktiven Materialien. Und die Auswirkungen der geistlichen Welt sind genau so. Sie sind unsichtbar, sie kommen auf uns ein und wir spüren es vielleicht am Anfang nur so ein bisschen oder irgendwas, merkst du, ist anders. In der Bibel wird uns berichtet von einem Propheten namens Elia. Dieser Elia war wirklich ein Mann, mit dem Gott war und der große Dinge tun konnte. Und dieser Elia, nachdem er einen ganz, ganz gewaltigen Sieg hatte, der erlebte auf einmal einen Moment der Angst. Der hat solch eine Angst bekommen, dass er um sein Leben gerannt ist. Wo kam diese Angst her? Hat Gott ihm diese Angst geschenkt? Nein. Das nächste war, er ist weggerannt. Und diese Angst hat dazu geführt, dass er in eine Isolation kam. Danach hat er resigniert und hat gesagt, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich will sterben. Er hat sich unter einen Baum gesetzt und wollte nicht mehr weiterleben. Und um ihn herum war sexuelle Unmoral, da war Lüge, da waren Intrigen und da war Zerstörung und Tod. Und wir haben einen Kampf, der genau gegen solche Einflüsse und gegen solche Mächte geht. Und um dich dagegen wappnen zu können, musst du doch wissen, was kommt da auf mich zu? Wer ist mein Feind? Wer ist derjenige, der mein Leben kaputt machen will? Warum ist der Teufel unser Feind? Warum ist das nicht irgendwie so ein niedliches Wesen im Kasper-Theater, was mit der Kasper-Klatsche einen drüber kriegt? Warum kann er manche besiegen und wiederum andere nicht? Und was können wir tun, um siegreich zu sein und auch um uns und unsere Familie zu schützen? Und mein Gebet ist, dass Gott dir und mir geöffnete Augen gibt heute Morgen, dass wir das sehen und erkennen, wie sehr Jesus für uns vorgesorgt hat, wie sehr Jesus mit dir sein möchte und wie sehr das Reich des Lichtes, das Reich der Himmel mit uns sein kann, wie sehr Jesus mit uns sein kann und das Reich der Finsternis und der Dunkelheit uns nichts anhaben muss. Warum ist der Teufel dein Feind? Ich meine, wenn du nicht an ihn glaubst, dann wirst du es vielleicht jetzt gleich sehen, dass diese Einflüsse, die von ihm ausgehen, nicht gut sind. Ich beginne mal mit Johannes 8, Vers 44. Und da heißt es, der Teufel, also er, der Teufel, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so redet er, wie es aus seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist ein Vater der Lüge. Und Lügen sind immer zerstörerisch. Lügen sind am Ende nie gut. Wenn du Lügen glaubst, werden sie irgendwann zu deiner Wahrheit. Wusstest du das? Also ich kann ja jetzt sagen, ach, ich nehme mal den Fritz, der heute hier moderiert hat, und sage, Fritz, du bist blöd. Und dann kannst du sagen, interessiert mich nicht, ich glaube das nicht. Und dann ist es auch nicht deine Wahrheit. Wenn du es aber anfängst zu glauben, und wenn ich es vielleicht oft genug sage und du immer wieder drüber nachdenkst und irgendwann mal sagst, ja, bin ich vielleicht wirklich so blöd? Ist irgendwas an mir? Stimmt was nicht mit mir? Bin ich vielleicht doch schlechter als die anderen? Dann fängt diese Lüge an zu wirken. Also ich kann sagen, du bist ein Depp, du bist blöd und du sagst, nein, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dann ist es gut. Dann widerstehst du dieser Lüge, aber wenn du anfängst, sie zu glauben, dann wird sie Wahrheit in meinem Leben. Und das ist jetzt so ein simpler Fall gewesen, der so offensichtlich und plump ist. Aber diese Lügen kommen ja meist nicht plump, die kommen ja trickreich. Die kommen ja hintenrum, die kommen mit Macht. Manche kommen auch mit dem Hammer, die werden uns immer wieder eingehämmert. Du bist nicht genug. Wer hat zu dir gesagt, du bist nicht genug? Manchmal kommt es einfach so, da sagt das niemand und du denkst, es reicht nicht. Du hörst dieses, hey, ich kann mein Leben ohne Gott leben. Ich schaffe es ohne Jesus. Oder ich bin doch in der Kirche, ich bin getauft. Alles ist in Ordnung mit mir. Das hat man mir doch immer gesagt. Ich brauche Gott nicht zum Glücklichsein. Das mit meiner Ehe, das muss man doch nicht so genau nehmen. Man kann doch ab und zu mal, machen doch alle. Allein schon das Machen doch alle ist eine Lüge. Lügen müssen gar nicht mal unangenehm sein. Du kannst Lügen in deinem Leben haben, die am Anfang sogar süß und gut und bequem sind. Und das fühlt sich schön an. Ich habe Christen getroffen, die einen totalen Frieden über Dinge haben, wo du nur den Kopf schütteln kannst und sagen kannst, wie ist das möglich? Lesen die nicht in ihrer Bibel? Frieden über Ehebruch. Ja, Gott will, dass ich jetzt diese Frau liebe, hat er mir gesagt. O-Ton, habe ich gehört. Frieden bei der Steuerhinterziehung, das machen doch alle und so ein bisschen, der Staat hat doch eh genug Geld. Frieden über schlechtes Reden, ich meine es doch nur gut, wenn ich das weitergebe über den anderen. Das ist doch so eine Art Gebetsanliegen, was ich weitergebe. Nein. Wir können den größten Frieden haben über Dinge, die nicht in der Bibel stehen, beziehungsweise klar gegen die Bibel sind. Und wirklichen Frieden und wirkliche Wahrheit finden wir nur dort, wo Jesus Christus am Werk ist. Und im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 14, Vers 6, Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die einzige Wahrheit, die du finden kannst, ist in Jesus. Das einzige Leben, was du finden kannst, ist in Jesus. Seine Wahrheit macht dich frei. Jesus sagt von sich, ich bin das Wort Gottes, was auf die Welt gekommen ist. Und alle Worte, die ich sage, sind Geist und Leben, sie haben Bestand, sie werden ewig bleiben. Wir haben so viel Relatives, was wir glauben und wo wir dann Dinge revidieren müssen. Aber das Wort Gottes musst du nicht revidieren. Das wird es noch geben, sagt uns die Bibel selber, wenn diese Erde nicht mehr existiert, wenn wir alle nicht mehr existieren hier in dieser Form, dann wird es das geben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Auf der einen Seite ist die Lüge und der Vater der Lüge. Und auf der anderen Seite ist die Quelle der Wahrheit. Sehen wir das? Diese beiden Mächte, die da gegeneinander sind, das ist eine Spannung. Ja? Wenn die Lüge in den Raum kommt, entsteht eine Spannung, wenn du dann mit der Wahrheit hineinkommst. Manche Leute wollen die Wahrheit gar nicht mehr hören. Sagen, na komm, bleib mir weg damit, du mit deinem Gott oder mit dem oder mit jenem. Und am Ende zerstört die Lüge. Dann ist er ein Ankläger. Viele Christen denken, dass anklagende Gedanken von Gott kommen. Viele sagen mir das in Gesprächen, sagen, ja, Gott ist überhaupt nicht mit mir zufrieden. Ich merke das, da sind so Dinge in meinem Leben und ich bin so unvollkommen. Und ja, also Gott schüttelt quasi den Kopf über mich. Hilfe, Gott beobachtet mich und guckt, dass ich irgendwas falsch mache. Anklagen in deinem Leben. Du willst mir nachfolgen, obwohl du das und das gemacht hast? Du willst eine Berufung haben. Ich weiß doch, dass Sünde in deinem Leben ist. Darf ich dir das mal sagen? Ich stehe hier vorne als jemand, der weiß, dass Gott ihn berufen hat und der auch weiß, dass ich ein Mensch bin, der immer wieder sündigt, der immer wieder ins Klo greift, der immer wieder Fehler macht, der immer wieder seinen eigenen Gedanken auch folgt Und trotzdem weiß ich, dass Gott in mir wirkt, dass Gott mit mir zum Ziel kommt. Und ich muss nicht eine ständige Anklage über mich ergehen lassen, weil es gibt jemanden, der diese Last getragen hat, der das getragen hat, was als Anklageschrift, ja, das ist so, der Teufel schreibt das so schön auf, jedes kleine Detail aus deinem Leben weiß der. Der hat überall Webcams in deinem Haus verteilt, der kennt deine Gedanken vielleicht, der kennt das, was du gesagt hast und der weiß, was du gerade tust. Du denkst, dass Gott noch einen Plan hat, nach dem Zerbruch, den du erlebt hast, in deinen Beziehungen oder wo auch immer. Und manche Menschen sagen auch, ich habe so sehr gesündigt, Gott kann diese Sünde nicht mehr vergeben. Weißt du, das kommt nicht von Gott. Wenn du solche Gedanken hast, dann sind sie nicht von dem liebenden Gott. Diese Gedanken kommen aus der Finsternis. Gott zeigt uns zwar, wo wir Fehler machen, aber er zeigt uns immer einen Ausweg und er zeigt, wie du konkret umkehren kannst. Er ist der Vater, der seine Hände ausgestreckt hat und darauf wartet, dass der verlorene Sohn zurückkehrt und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen dich, aber ich weiß, am Ende kann ich wieder in deine Arme kommen. Am Ende hast du die Arme offen. Und das Wort Gottes sagt uns, und wenn unsere Sünden so rot sind wie Blut, so sollen sie doch wieder schneeweiß werden. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, der lebendige Gott, er Jesus, treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und reinigt uns von jeder Verfehlung und von jeder Ungerechtigkeit. Ist das nicht großartig? Diesem Gott möchte ich mehr glauben als dem Geist der Lüge und der Anklage. Wir haben gesungen von diesem Geist Gottes und das ist der Geist der Wahrheit und der Geist der Liebe. Er wird uns in Liebe die Wahrheit zeigen, in Liebe darauf aufmerksam machen, dass wir fehlerhaft sind an manchen Stellen, fehlerhaft handeln, um uns zur Umkehr zu bringen. Er ist auch ein Durcheinanderbringer. Er will deine Gefühle durcheinanderbringen, deine Beziehung, deine Gedanken, dein ganzes Leben, deinen Glauben, deine Wertevorstellungen, deine Arbeitsstelle, was auch immer. Am liebsten verdreht der Teufel, der Widersacher Gottes, die göttlichen Prinzipien. Manchmal nur so ein kleines bisschen. Und dann kommt am Ende das Gegenteil heraus. Selbst in der Wüste, als Jesus dort war, musste er dem Teufel widerstehen, der gekommen ist mit Bibelstellen. Der kam ganz fromm und hat gesagt, steht doch geschrieben, das und das, mach doch jetzt dies und jenes. Und Jesus konnte gut kontern, denn er kannte die Bibel. Und wenn wir die Bibel kennen, können wir kontern. Dann merken wir, hey, da ist doch was verdreht, da ist doch was aus dem Zusammenhang gerissen. Sekten entstehen immer dann, wenn Wahrheiten aus dem Zusammenhang gerissen werden und zu einer neuen Lehre gemacht werden, die Menschen einengen. Aber die Wahrheit kommt aus dem Wort Gottes, kommt von Jesus. Und diese Wahrheit hat das Potenzial und die Kraft, dich freizusetzen und dich davor zu schützen. Und das Vierte, was der Satan ist, er ist ein Zerstörer. Das Wort Gottes sagt uns in 1. Petrus 5, Vers 8, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und an anderer Stelle heißt es, der Teufel ist ein Dieb und ein Mörder, ein Lügner. Er ist ein Zerstörer. Der Teufel will Dinge in meinem Leben töten, rauben und unsere Berufung zurückhalten. Denn das Höchste, was wir haben, ist, dass wir Jesus gehören, dass wir zu ihm gehören dürfen und dass Gott für dich einen Plan hat. Und der Teufel macht nichts anderes, als die ganze Zeit daran zu arbeiten, diesen Plan Gottes zu zerstören, zu hintertreiben, irgendwelche Dinge zu tun, damit du nicht dorthin kommst. Aber das Schöne ist, dass wir uns nicht bestehlen lassen müssen, dass wir nicht vor diesem Löwen Angst haben müssen, sondern in diesem selben 1. Petrus heißt es dann weiter, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Geistlichen Mächten können wir nicht mit unserem Verstand oder mit unseren körperlichen Dingen widerstehen. Du kannst ihnen nur mit den geistlichen Waffen widerstehen. Und darauf möchte ich zum Schluss eingehen und uns diese geistlichen Waffen auch mitgeben. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Gott mit uns ist in diesem Kampf. Wenn Gott für uns ist, heißt es in Römer 8, 31, wer kann da noch gegen uns sein? Niemand, heißt es. Er hat in Jesus Christus uns alles geschenkt. Wie kannst du, wie kann ich, wie können wir gegen diesen Widersacher Gottes gewinnen? Vielleicht hast du Jesus angenommen und du merkst, immer wieder sind da Dinge, da bin ich noch gefangen, da hänge ich fest, da ist Angst in meinem Leben, da sind Dinge, die sich aufbauschen und ich merke einfach, dass ich da nicht frei bin. Gott hat uns etwas gegeben, geistliche Waffen, die wirksam sind gegen diese Angriffe und gegen diese Gefangenschaften, die der Teufel uns geben will. Im Epheserbrief heißt es in Kapitel 6, Vers 13, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wollen wir mal schauen, was da ist. Da gibt es eine Menge, aber die ein oder andere greife ich heraus. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Gott gibt uns geniale Waffen. Und eine geniale Waffe ist das Schwert. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel, die bei mir jetzt gerade hier drin ist und die ich in ganz vielen Übersetzungen lesen kann. Ich habe zu Hause auch gedruckte Bibeln, aber es kommt nicht darauf an, dass die hier drin ist oder in deinem Schrank. Es ist wichtig, dass sie hier landet. Hier landet. Hier muss das Wort Gottes landen. Dann entfacht es seine Kraft. Stimmt das? Das brauchen wir. Im Hebräerbrief heißt es nämlich, ich gebe bewusst einfach viele Bibelstellen mal hinein, um das Wort Gottes sprechen zu lassen. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dann fängt die Bibel an, dich zu lesen. Weißt du, dass die Bibel dann dein Leben liest? Deine Gefühle, deine Gedanken, deine Prägungen. Nicht, um dich zu verurteilen, sondern um das mal der Wahrheit gegenüberzustellen. Zu sagen, hey, das ist deine Wahrheit, die du glaubst. Und das sagt das Wort Gottes. Sie ist der Spiegel, der uns zeigt, wo wir Lügen glauben. Wo wir glauben, dass wir nicht sind, dass Gott uns nicht mag, dass Gott uns vergessen hat, dass wir unser Leben irgendwie alleine meistern müssen, dass wir uns anstrengen müssen, um Gott zu gefallen. All diese Lügen offenbart das Wort Gottes. Sie, das Wort Gottes ist das Licht, diese Bibelstellen sind das Licht, die in unser Leben hineinleuchten und zeigen, wo der Durcheinanderbringer am Werk ist. Und genau das hat Jesus in der Wüste angewandt. Er hat mit dem Wort Gottes widerstanden und hat gesagt, nein, nein, du haust mir zwar das um die Ohren, aber das ist die Realität. Wir brauchen Jesus und seine Worte, um gegen diese Lügen des Teufels anzukommen. Und das ist eine Angriffswaffe, sagt die Bibel. Das ist jetzt nicht so ein richtiges Schwert mit zwei scharfen Seiten, sondern es ist ein Schwert, was in diese geistliche Welt hineinwirkt, die wir nicht sehen können, aber die real ist und die unser Leben beeinflusst. Und deshalb muss der Teufel ja nur eins machen, bevor er dich besiegen kann. Er muss dir das Schwert nehmen. Muss dir nur das Schwert wegnehmen, dann kannst du nicht mehr kämpfen. Und wie oft passiert das? Wie schnell passiert das? Wie entwaffnet er dich? Er stellt sich nicht vor dich hin und sagt, du gestatten, ich bin jetzt der Satan und ich nehme Ihnen mal das Schwert weg, sondern der macht das schon ganz geschickt. Auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir schon, wie geschickt der Teufel das anstellt. ja, Gott hat gesagt, ihr dürft nicht von diesem einen Baum essen, aber ist das denn wirklich so? Fragezeichen, Fragezeichen. Hat Gott denn wirklich gesagt? Hat er das denn so gemeint? Ihr sollt nicht von diesem Baum essen? Nee, hat er nicht. Der hat das ganz anders gemeint. Weißt du, du glaubst da an so einen, ja, Gott, der dich mit Regeln einschränken will, so ein Gott, der alles regulieren will. Gott meint es doch gar nicht gut mit dir. Der will dir diesen Baum vorenthalten. Der will dir diese wunderbaren Früchte, die daran wachsen, möchte er dir vorenthalten. Und er redet Adam und Eva Zweifel ein. Und jetzt kannst du Adam und Eva ersetzen durch deinen Namen, ja, was auch immer. Und das ist seine Masche, dir immer wieder Zweifel einzureden. Und dann glaubst du auf einmal das Wort nicht mehr oder nicht mehr so wirklich. Ja, mit dem Gesundwerden, das ist ja vielleicht nur für die anderen und nicht mehr für mich. Und ob das dann für mich alles so gilt und hier in Deutschland und gerade jetzt, wo wir leben und überhaupt das Alte Testament, kann man das noch alles so nehmen, was da so steht? Und immer wird dein Schwert kürzer. Ja, ich meine, wenn du das Alte Testament wegnimmst, dann hast du schon 2/3 weg von deinem Schwert. Schlecht, sehr schlecht. Sollten wir nicht tun. Der Effekt ist immer dasselbe. Am Ende hast du nur noch so ein Playmobil-Schwert in der Hand, ne? So ein kleines Ding da, wie so eine kleine Nadel. Und du wunderst dich, dass es nicht mehr funktioniert. Aber die Bibel sagt, Gott ist derselbe gestern, heute und morgen und in alle Ewigkeit. Sein Wort ist ewig und kein i-Tüpfelchen davon können wir wegtun und wir können auch nichts dazu tun, sondern die ganze Heilige Schrift ist uns gegeben, damit wir danach leben können. Deshalb nutze diese Waffe Gottes. Nutze die Waffe Gottes. Es ist wie ein Licht, das in dein Leben hineinstrahlt. Es leuchtet dir dort, wo du gehst. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Licht vertreibt Dunkelheit, auch geistliche Dunkelheit, auch Angst, auch Anklage, auch diesen Diebstahl, da wo die Hand ist und dir immer die Sachen wegklaut. Auf einmal kommt das Licht dahin und du siehst diese Hand und sagst, weg mit dir. Widerstehe dem Teufel. Mach mal zu Hause ein Experiment. Wenn es heute Abend dunkel ist, dann mach mal den Lichtschalter an, dann schau mal auf deine Uhr und schau mal, wie lange es dauert, bis das Licht an ist. Also bis die Dunkelheit weg ist und das Licht an ist. Das Licht ist natürlich ein blödes Experiment. Also ich glaube, ihr habt, außer wenn ihr so, es gibt ja so Funzeln, die so ganz langsam erst heller werden. Aber wenn du eine LED-Lampe nimmst oder eine normale Glühbirne, hast du das nicht. Direkt. Das Licht muss gar nicht mit der Dunkelheit kämpfen. Ist dir das mal aufgefallen? Gott muss gar nicht mit der Dunkelheit kämpfen. Wir meinen immer, mit der Dunkelheit kämpfen zu müssen. Gott muss nicht mit der Dunkelheit kämpfen. Er macht das Licht an und dann ist die Dunkelheit weg. So einfach ist das. So ist das bei Gott. Licht muss nicht kämpfen, die Dunkelheit muss sofort flüchten. Und deshalb heißt es im Jakobus 4, Vers 7 und 8, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Weißt du, was mir da so dran gefällt? Sag dem Teufel Adieu und er geht und sag Gott Hallo und sag Willkommen und Gott ist sofort da. Weißt du, Gott braucht nicht lange, um zu kommen, er ist sofort da. Und der Teufel braucht auch nicht lange, um abzuhauen, wenn du ihm Adieu sagst. Und ich möchte uns einladen, an dieser Stelle, vielleicht kann das Worship-Team nach vorne kommen, möchte uns einladen, dass wir die Gegenwart Gottes suchen und dass wir diesen Moment nutzen, um Wahrheit hineinzulassen in unser Leben. Ich brauche es, dass Wahrheit in mein Leben hineinkommt. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin auch bedürftig. Ich brauche Wahrheit. Ich brauche dieses Licht von Jesus Christus in meinem Leben. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ja, ich bin zum ersten Mal in diesem Gottesdienst oder noch nicht so oft hier gewesen. Und du hast recht, in meinem Leben sind Dinge, die laufen nicht gut. Und ich merke, ich bin beeinflusst von diesen negativen Dingen. Aber ich weiß nicht, wie ich davon loskomme. Dann ist es vielleicht der Moment, heute das zu tun, was hier im Jakobus Brief steht, ordne dich Gott unter, ordne dich Jesus unter. Lass ihn ja das Licht deines Lebens werden, dein neuer Herr werden. Bisher ist automatisch die Finsternis dein Herr. Du kannst gar nichts dagegen tun. Wir können von Natur aus nichts dagegen tun. Selbst kleine Kinder, die aufwachsen, denen musst du nicht beibringen, wie sie lügen. Die wissen, wie das geht. Wo kommt das her? Es kommt eben aus der Dunkelheit in ihr Leben hinein. Und die Dunkelheit kann sich ausbreiten im Leben eines Menschen, dass er am Ende ganz einsam ist, ganz isoliert ist, ganz verzweifelt ist, keinen Sinn mehr im Leben sieht, sich fragt, warum bin ich überhaupt auf der Erde? Warum bin ich hier und den anderen geht's so gut und mir geht's so schlecht? Lass Licht in dein Leben. Heute ist der Moment, um Licht hineinzulassen. Lass uns einmal unsere Augen schließen und ich möchte als erstes diese eine Frage stellen. Wenn du heute das erste Mal vielleicht hier bist oder sagst, für mich ist das das erste Mal, dass ich sowas mache, dass ich Licht in mein Leben hineinlasse, dann darfst du deine Hand heben und ich möchte gerne für dich beten. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nicht irgendwas Komisches tun, sondern ich will nur kurz deine Hand sehen und dann möchte ich für dich beten. Du darfst dich einfach jetzt kurz melden. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte die Bibel ganz neu in mein Leben hineinlassen. Ich merke, dass mein Schwert kurz geworden ist. Mein Schwert hat an Schärfe verloren. Ich muss mir ein neues Arsenal anlegen von Bibelstellen in meinem Leben, die real sind, die mir helfen, an der richtigen Stelle das Wort Jesu zu sagen und nicht das, was die Lüge sagt. Dann darfst du jetzt auch kurz aufzeigen und ich möchte auch für dich beten. Dankeschön. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, der heute eine Entscheidung trifft. Auch diejenigen, die online dazugeschaltet sind. Herr Jesus, danke, dass dein Wort real ist und dass es reicht, den Lichtschalter anzumachen und die Dunkelheit flieht. Dass es reicht, dich in unser Leben einzuladen und zu sagen, Herr, sei mein Licht, sei du das Licht auf meinem Weg. Lass dein Wort in mir lebendig sein, Herr, und es wird geschehen. Danke, Herr, für jeden, der auch noch kämpft, für jeden, der noch zweifelt daran. Ich bitte dich, dass du Stück für Stück Licht hineingibst und dass dein Wort Spiegel wird und Lügen aufdeckt und Wahrheit hineinbringt. In Jesu Namen. Amen.